Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV!
Meine Frau!
Mit Bones. Moinsen. Bones ist mit dabei, schon ein Tierlaut von sich gegeben. mit dabei auch noch Muchel.
Moin, moin.
Und ich bin auch mit dabei, Gato. Kai hat morgen Geburtstag und kann dementsprechend leider nicht dabei sein. Und wir haben auch eine Insta-Nachricht bekommen, wo einer gefragt hätte, wo denn Stübi sei. Stübi ist ja bekanntlich Stadionsprecher jetzt beim HSV geworden seit der neuen Saison und hat sich dementsprechend so ein bisschen rausgezogen beim Podcast, was ja völlig Sinn macht. Dafür ist jetzt aber Muchel von Abschlag fest mit dabei. Er war ja letztes Mal auch immer schon mit dabei. Und jetzt sehen wir mal, ja, jetzt hören wir mal, wie seine Meinung ist zu dem ganzen Spiel. Und vielleicht bist du auch ein Glücksbringer, ne? Mit dir könnten wir erstmalig wieder in die erste Liga aufsteigen. Also ich hoffe, du hast immer die gleichen Socken an.
Und die gleiche Unterhose. Wie hab ich das Spiel gesehen? Also war das erwartet schwere Spiel gegen Düsseldorf. Beide mit der Erwartung oder ins Spiel gegangen, dass es ein Knallerspiel werden muss. Ich fand die erste Halbzeit sensationell, war wirklich ein geiles Spiel, hat richtig Spaß gemacht zuzuschauen. Der HSV bis zum 16er wirklich stark, gut kombiniert, hat mir richtig Spaß gemacht zuzuschauen. Zweite Halbzeit dann hat etwas nachgelassen. Irgendwann hat man gemerkt, ich glaube, beide Mannschaften hatten sich mit dem Unentschieden zufrieden gegeben und haben nicht mehr zu viel riskiert. Und insofern nicht verloren, Punkt gut gemacht. Bin ich eigentlich ganz zufrieden mit.
Ich habe es auch gestern schon geschrieben in der WhatsApp-Gruppe. Das ist ein bisschen so ein, irgendwie, wie so in der Politik, ne? Also mit dem Unentschieden waren beide zufrieden. Beide legen das so gefühlt irgendwie als einen Sieg aus. Das hatte der Kommentator ja auch gesagt. Düsseldorf ist zufrieden, weil sie dann auch irgendwie jetzt das 8. Spiel in Folge ungeschlagen sind. Wir haben unsere Serie auch irgendwie gehalten und Düsseldorf auf Distanz gehalten, also irgendwie alle zufrieden. Gehen wir aber das Spiel nochmal so ein ganz bisschen durch, bevor wir zu den Fragen von euch kommen, die auch wieder herrlich sind. Gestartet hat das Ganze mit einem Wechsel, mit zwei Wechseln, ne? Einmal Wagnumann raus und Jatta raus und rein Naray und Jamra. Jamra ist ja wieder fit geworden und wir haben mit einer Dreierkette gespielt, also Dreier- bzw. Fünferkette. Die Dreierkette war quasi Jamera, also Jamra, Leistner und Ambrosius. Und außen waren dann Leibold und Naray. Ich habe hier keinen Zombie stehen, aber ich glaube, es war eher.
Naray soll als rechter Stürmer laut den Daten.
Habe ich gar nicht mehr so in Erinnerung. Aber gut, da könnt ihr uns helfen. Ihr seht, wir schneiden hier nichts raus. Es ist wie immer ein One-Hit-Wonder, dieser Podcast. Selbst wenn wir mal hier ein, zwei Fehler machen, man weiß es nicht. Dann, die ersten 30 Minuten für mich absolut top.
Ich will kurz nochmal zu der Ausstellung. Ich war erst ein bisschen überrascht. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass er Jamra schon bringt. So, ich hatte gerade in so einem Spiel, was ja nun echt als Top-Spiel deklariert war, hätte ich gedacht, dass er anders aufstellt. Also ich hätte tatsächlich Haier hinten rechts spielen lassen, so wie wir in der zweiten Halbzeit in Braunschweig gespielt haben und hätte Onana von Anfang an gebracht. Bei Jatta fand ich war auf jeden Fall, konnte ich mir auf jeden Fall denken, was dahinter stand, dass er da mit Naray, das hat, glaube ich, die Düsseldorfer auch ein bisschen aus dem Konzept gebracht, weil sie hätten mit Jatta wahrscheinlich über außen gerechnet. Und dann hätten sie ihn gedoppelt und das wäre halt ziemlich einfach gewesen. Deswegen, glaube ich, war es da mit Naray schon eine Überraschung. Und
Also insgesamt ging das Konzept ja auch auf. Wir hatten ja in den ersten 30 Minuten schon ein deutliches Übergewicht. Düsseldorf hatte riesige Lücken, die der HSV auch gut bespielt hat. Aber dann waren auch die Ideen am 16er wirklich vorbei. Und am Ende des Spiels standen tatsächlich zum ersten Mal seit 2018 null Torschüsse auf Seiten des HSV. Also die Versuche, die man angestellt hatte, da ging keiner aufs Tor. Die gingen entweder vorbei oder rüber. Und man hatte wirklich bei Kastenmeier keinen einzigen Torschuss platzieren können. Weil es auch dann wirklich, wenn was kam, Schüsse von außen waren oder halt Kopfbälle von Leistner, die halt sehr unplatziert halt
nichts gegen Toni Leistner.
Aber natürlich wieder sonst ein bockstarkes Spiel von Leistner.
Absolut. Hast du nochmal gerade so die Kurve bekommen. Und apropos bockstarkes Spiel, wer war für euch der Mann der ersten Halbzeit? Vorweg, ich habe das gefragt bei Instagram, beim HSV Meine Frau Kanal und 95% haben den gleichen Spieler genannt. Den werde ich gleich nennen. Wer war für euch so Mann der ersten Halbzeit? Bones, wer war es für dich?
Eigentlich für mich wieder Kittel, aber der war mir am Ende dann ein bisschen zu verspielt. Ich würde trotzdem bei Kittel bleiben.
Kittel, ja. Eine unfassbar starke erste 30 Minuten,
genau, finde ich.
Wer war es für dich? Du guckst nochmal auf die Aufstellung, um dir nochmal ein paar Inspirationen zu holen, Muchel.
Schwierig, also um nicht auch Kittel zu sagen, ich schwanke zwischen Kinsomi und Ambrosius. Ich fand Ambrosius zum Anfang ziemlich stark hinten in der Abwehr. Der hat die Bälle abgelaufen und hat dazwischen gegrätscht. Also war für mich zumindest in der ersten Halbzeit echt stark, aber auch Kinsomi hat mir gut gefallen.
Die Antwort von euch zu 95% war Ambrosius. Ich habe ihn auch sehr stark gesehen, also für mich war Kittel der Mann der ersten 30 Minuten, aber Ambrosius hat super, super krass abgeräumt und irrsinnig viele Zweikämpfe gewonnen. Und Bones, jetzt die Frage, hast du richtig aufgepasst, wie viele Zweikämpfe haben wir in der ersten Halbzeit gewonnen? Wie viel Prozent? Mr. Zahlen hat geschwächelt gestern. Man merkt, er hat das Spiel nur mit einem Auge geguckt.
68% würde ich mal tippen. Hast du die richtige Zahl
da? Hier ist nichts mit tippen, wir wollen es wissen. 65%. Zweikämpfe hat der HSV gewonnen, was natürlich krass ist, ne? Aber du bist entschuldigt, hast dich gestern um deinen Sohnemann gekümmert. Also alles fair enough. Ja, dann kam die Auswechslung, interessant. Da ist Onana reingegangen und Jamira raus und Haya ist nach hinten rechts gegangen, so wie du schon gesagt hast, Muchel. Und das ist ja eine Stärke, ne, von Haya, dass er so variabel ist. Wo seht ihr Haya eigentlich am stärksten? Eher in der Abwehr oder eher so im Mittelfeld auf der 6?
Ich sehe ihn fast sogar da, wo er zu Beginn der Saison gespielt hat, als linker Verteidiger, als Leibold-Ersatz, weil da hatte ich ein super sicheres Gefühl. Jetzt Leibold hat sich auch wieder gefangen nach den ersten schlechten Spielen. Aber Haier sehe ich als sehr guten Außenverteidiger, also ungern als defensiven Mittelfeldspieler.
Kann ich unterstreichen, weil ich fand gestern auch, man hat ein paar Mal gesehen, dass er mit dem Ball versucht hat nach vorne und sich gleich zwei Leute auf und drauf sind und er den Ball verdattelt hat. Also
genau.
Das ist mir da zu risk. Also deswegen, mir gefällt er in der Außenverteidigung auch besser.
Auf Instagram haben wir noch eine Frage bekommen von Papo4. Einwechslung von Wood vor Winsheimer. Was ist da im Training los? Habt ihr darauf eine Antwort? Müssen wir Helmpeter fragen,
der mal im Training ist. Also wir haben es ja, glaube ich, jetzt in den letzten 4-5 Folgen schon thematisiert, warum Wood jetzt immer vor Winsheimer gezogen wird. Und Wood wird ja das ganze Jahr schon eingewechselt. Und wir fragen uns, es kann nur irgendwie, dass vielleicht Tune ein bisschen Kohle von ihm kriegt, von seinen 2,5 Millionen. Oder er ist Trainingsweltmeister, aber ich verstehe es nicht. Oder Winsheimer performt gerade dermaßen unter nach den ersten 6 Spielen. Ich kann es nicht nachvollziehen, weil mit Wood ist für mich auch null Torgefälligkeit eingewechselt. Also da, du weißt, wenn er kommt.
Vielleicht war das der Grund. Also ich hatte das Gefühl, als Hand und Wood eingewechselt
worden. Er will den Spiel auf 0-0.
War klar, irgendwie, das 0-0 soll gehalten werden. So. Also da sollte keine Torgefahr mehr ausgestrahlt werden.
Defensiver Wechsel also, ne?
Prinzipiell schon. Und Terodde hat ja auch ausgewechselt, ne?
Ja.
Und da habe ich gedacht so, ja, irgendwie doch scheiße, weil wenn irgendwas geht, dann doch noch in den letzten 15 Minuten mit so einem langen Ball und er hält seine Birne rein. Also so genau die Chancen, die Düsseldorf auch hatte in der 90. Minute. Irgendwie so ein Kopfball, den Ulreich mega geil hält, ne? Müssen wir schon nochmal lobend erwähnen, weil wir ja auch leicht kritisch mit ihm waren. Und da dachte ich so, also warum, vielleicht mal so eine Frage an euch beide. Ich habe mir gedacht so, sagen wir, es ist englische Woche, ne? Und
ist auch.
Fair enough, dass Terodde ausgewechselt wird, aber er wird ja wahrscheinlich nicht leistungsmäßig ausgewechselt, sondern er wird ja ausgewechselt, weil er geschont werden soll. Da geht ihr wahrscheinlich mit mir d'accord, oder
habt ihr gedacht? Ich glaube, da würde ich schon den Abbieger machen, weil Terodde zeichnet sich ja auch vor allem dadurch aus, dass du ihn eigentlich nicht siehst und er dann da steht, wo der Ball hinkommt. Und gestern hatte er in der zweiten Halbzeit, da haben wir ja auch gesehen, dass Düsseldorf die Lücken aus der ersten Hälfte viel besser zugemacht hat und der HSV kaum noch in diese Zone kam, wo es gefährlich wurde, dass Tune gemerkt hat, okay, heute wird der Typ auf jeden Fall kein Tor mehr schießen. Dass das vielleicht der Gedanke war.
Ich finde, der trifft immer irgendwie. Also der kriegt die Pille irgendwo hin und der trifft. Also weiß ich nicht.
Aber der HSV war ja nicht mehr so richtig zielstrebig in der zweiten Halbzeit. Also
es kam halt keine Bälle, ne? Ich finde, dass die Wechsel auch zu spät kamen. Also ein Jatta kam einfach in meinen Augen zu spät. So,
dass in der 86.
Ich muss aber kurz nochmal zu Winsheimer was sagen. Ich hatte gestern eine spannende Diskussion über ihn, wo eine These dazu war, dass bei Winsheimer, dass er einfach gar nicht so keine richtige Position hat, die für ihn passend ist. Also es ist jetzt nicht so, dass er der typische Ersatz für Terodde ist. Mhm. Nein, er kommt mal über außen, er hat mal irgendwie ein bisschen hängend gespielt, er hat in der Spitze drin gespielt und er hat irgendwie noch keine richtige Position beim HSV gefunden und ist deswegen auch im Moment irgendwie so schwer irgendwo einzusetzen, weil man gar nicht richtig weiß, wo man ihn bringen soll.
Hat Stübi das mal gesagt? Also er ist ein bisschen so ein Olic-Light, ne?
Ja.
So, also er rennt viel, ist viel unterwegs, geht in die Räume, lässt dadurch auch die Mitspieler so ein bisschen besser aussehen und legt mal einen vor. Und er ist aber vielleicht als alleinige Spitze nicht groß und kräftig genug für die zweite Liga. Da sind ja eher so Typen wie Terodde, Hofmann, etc. gefragt oder Rufen Hennings.
Oder Scheffler oder so.
Ja, ja. Scheffler, Kinsombi, genau. Ne? Wurde ja gefordert als Backup. zu Recht. Vielleicht ist eher so ein 4-4-2 so sein System, wo er der zweite bisschen hängende Stürmer ist, der dann immer noch rumwirbeln kann, weil so ein klarer Außenspieler, so wie Jatta oder
Narei,
ist er auch nicht. Auf der anderen Seite, Kittel ist auch eher so ein Zentrumspieler und spielt manchmal außen und so.
Ja.
Also, aber das stimmt schon.
Positionsbedingt ist er
ein Opfer des Systems geworden.
Wahrscheinlich, könnte man fast so sagen. Ja. Zum Anfang der Saison, wo er noch gespielt hat, hat Tune ja auch viel ausprobiert. Und,
war ja auch Doppelspitze ab und wieder damit.
Genau, so und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass er deswegen einfach auch gerade nicht so richtig zum Zug kommt.
Mhm. Um jetzt nochmal zurückzukommen auf meine Theorie, die ich vor 5 Minuten erzählen wollte, mit Terodde. Folgendes, ne? Sagen wir, sagst einen Spieler, okay, ich nehme den irgendwie in der 70. raus, weil englische Woche, ich will ihn ein bisschen schonen, geht jetzt nicht mehr viel. Warum bringt man ihn dann nicht die in Anführungsstrichen wichtigeren 70 Minuten, ne? Weil ich finde, so gerade die letzten 15 Minuten, der Gegner kann nicht mehr, da kann nochmal so eine Ball durchrutschen, Ecke, alle sind nervös, kannst du mal ein Tor machen. So ist es wäre natürlich sehr, sehr unpopulär und keiner macht es, vielleicht auch aus einem bestimmten Grund, den ich nicht weiß. Wenn man einfach sagt, okay, Wood lassen wir jetzt 20 Minuten spielen und Terodde lassen wir 70 Minuten spielen. Aber wir wechseln Terodde jetzt nicht in der 70. Minute aus, sondern wir starten mit Wood. Der spielt 20 Minuten und in der 20. wechseln wir dann Terodde ein, dann ist aber die letzten 70 Minuten auf dem Platz und nicht die ersten 70 Minuten und dann in der Crunch-Time zum Schluss dann halt nicht. So, Düsseldorf hat ja zum Schluss auch, wie gesagt, die Chance bekommen und vielleicht hätten wir mit Terodde auch eine Chance bekommen. Also, was spricht für euch dagegen, dass man mal sowas völlig Unpopuläres macht? Mal einfach so, wenn vermehrt englische Wochen kommen, also wir haben jetzt ja keine leider Doppelbelastung mit Europa, das fällt ja weg, aber einfach mal so ein Backup-Spieler anfangen zu lassen und der 20., 30. Minute dann zu wechseln.
Habt ihr darüber schon nachgedacht? Das ist natürlich aber ein Schlag ins Gesicht für den Wood oder so.
Für mich totaler Bullshit. Also wirklich. Also, wenn ich so einen Spieler habe, dann bringe ich den von Anfang an und nicht jetzt zum Schluss. Also ja, nette Theorie.
Aber wie wird sich der fühlen, Wood spielt, jo, Start 11 nach 30 Minuten, jo, jetzt.
Ja gut, aber.
Danke, Gato, wir melden uns.
Ja, aber ich möchte mal, also, ich meine, wie gesagt, es hat ja irgendeinen Grund, dass man es nicht macht, aber so vom Ding her, wenn man sagt, es ist klare Arbeitsteilung und es ist taktisch und zum Beispiel, es gibt ja manche so, okay, der schafft nur 60 Minuten. Warum nimmst du denn die ersten 60 Minuten aufs Spielfeld und nicht die in letzten 60 Minuten? Also wechselst du einfach in der 30. Minute ein, so zum Beispiel wie Jamera oder sowas, so, ne? Also das kann man ja mal rein theoretisch überlegen, so. Natürlich ist es ein Schlag ins Gesicht, so, das ist das krass Mediale, aber
das Ding ist einfach, vielleicht sagen alle nur, das ist schlecht, weil es noch nie jemand drüber nachgedacht hat, kann ja auch sein, so, ne? Dass dieser,
also ich bin kein Profi und habe nie professionell Fußball gespielt, aber ich weiß aus meiner Amateur-Fußball-Kick-Zeit, wenn ich eingewechselt worden bin, war das Spiel für mich war's anders, als wenn man von Anfang an gespielt hat. Irgendwie ist man ist anders reingekommen, du bist anders im Spiel drin. Und weiß ich nicht, also ja,
müssen wir da noch drüber diskutieren?
Nee, müssen wir nicht. War nur, aber wo wir den Punkt gerade aufgemacht haben, wenn man sich die Bank vom HSV anguckt, da sitzen jetzt auch nicht unbedingt Torgaranten drauf. Ne? Also wenn du Terodde rausnimmst, ist da schon die gefühlte Harmlosigkeit, die du da einwechseln kannst. Weil Wood ist sowieso raus, Winsheimer gerade auch. Und Hand, guten Tagen, hat er einen geilen Freistoß und meine linke Klebe wegen Braunschweig. Aber du hast da keinen Typen, wo du mal sagst, sowas wie Nils Petersen in Freiburg, während der kommt, da hast du mal ein Kopfballtor sicher zu 60%. Also die Bank ist da wirklich echt dünn.
Ich glaube, da drehen wir uns jetzt bei jeder Folge im Kreis, weil ich glaube, uns ist allen bewusst und klar, wir brauchen einfach noch jemanden hinter T-Rod.
Du hast nur eine 11 Grad Startelf, die
total funktioniert, ne? Genau, und da ist Bobby Wood, wie wir nun echt immer wieder feststellen müssen, ist einfach nicht der Backup-Stürmer. Oh. So, Hinterseher ist gegangen. Also, da müsste eigentlich noch jemand kommen. Und es ist auch keiner, der irgendwie perspektivisch irgendwie von der zweiten Mannschaft irgendwie hochgezogen werden kann. Also, sehe ich gerade keinen. Deswegen,
ja. Deswegen ist ja die Frage von Gato auch nicht auch berechtigt, warum wechselst du über Wood überhaupt ein, ne? Also, ja,
genau.
Dann lass doch Terror das stehen und dass er dann wie gegen Karlsruhe in der 85. das 2-1 macht oder hier das 1-0 mit Glück, ein Lucky Punch.
Ich glaube tatsächlich, dass sie mit dem Unentschieden zufrieden waren und ihn dann eher
wegen so Paderborn
ein bisschen geschont haben.
Wir haben, könnt ihr euch noch erinnern, als MC Bot noch seine Rätsel gemacht hat und wir haben noch eine Perle von MC Bot auf unserem iPhone gefunden und er hat uns noch Sprachnachrichten geschickt und Bones hält die gleich mal hier ans Mikrofon ran und also ist MC Bot erklärt das wieder, ne? Also das Ziel ist es, einen Spieler zu erraten und MC Bot gibt immer so ein paar Tipps nacheinander, aber er wird es in seiner unverwechselten Art jetzt auch nochmal erklären. Kannst schon mal auf Start drücken und ganz laut machen. Am Anfang ist mal ein bisschen leise. Wir sind gespannt.
MC Watts, munteres Legenden.
So, das war jetzt. Darf es nicht anheben? Sonst macht Muchel das mal, weil Muchel hat nämlich irgendwie so ein gefühlt 5 Jahre neueres Handy. Bisschen lauteren Lautsprecher. Und dann spielen wir mal das jetzt ab. Um welchen Spieler geht's?
MC Watts, munteres Legendenraten, Part 4. Und ich heiße euch herzlich willkommen zur heutigen Raderunde. Der es für euch wie immer gilt, gemeinsam eine absolute HSV-Legende zu ermitteln. Ablauf und Prozedere sollten mittlerweile jedem klar sein. Starten wir also direkt rein mit dem Fun-Fact, der heute hoffentlich nicht schon zu viel verrät. Der gesuchte Spieler wurde einst von seinem Kontinentalverband als Spieler des Jahres ausgezeichnet.
Okay, das war der Fun-Fact. Habt ihr schon irgendeine Idee?
Kontinentalverband, das heißt, du hast Nordamerika, Südamerika, Asien, Afrika, okay.
Wo? Okay, wir machen weiter.
Südamerika-mäßig waren wir noch gut am Start, ne?
Ja.
Sorin, sag ich mal.
Aber der muss.
Hier Takahara.
Ja. Wir machen mal weiter. Jetzt kommt ja die nächste Eingrenzung.
So, zweiten Tipp geht es wie immer um die Spielerdaten. Und die Zahlen, die ich euch heute präsentiere, sind wirklich gewaltig. Für den Hamburger Sportverein stand der gesuchte Akteur in der Bundesliga ganze 211 Mal auf dem Fußballplatz. Es gibt dementsprechend nur 18 weitere Spieler, die öfter für den HSV aufgelaufen sind als er. Torbeteiligungen gelangen ihm dabei auch das ein oder andere Mal. Insgesamt netzte er 26 Mal und legte zudem 51 Buden auf. Mit dem HSV gelang ihm zudem ein Titel, und zwar holte er mit den Rothosen einst den Ligapokal und stand dabei in allen drei Partien die volle Spielzeit über auf dem Feld. Bleiben wir noch kurz bei diesen Spielminuten und schließen auch diesen Block mit einem kleinen Funfact ab. Zählt man all seine Partien für den HSV wettbewerbsübergreifend zusammen, kommt er auf genau 20.000 Spielminuten.
Der Funfact ist geil.
Ligapokal.
Aber warte mal, das kann ja noch nicht so lange her sein.
2009 oder 2010 war der Ligapokal, ne?
Und es muss, also ich würde mal sagen, muss ein Mittelfeldspieler gewesen sein. Mit der Anzahl der Spiele und den Assists,
51
Toren, würde ich ihn als Mittelfeldspieler identifizieren.
Boah. Ah, ich glaube, ich habe eine Idee. Das muss ja auch dann in den 2000er gewesen sein.
2010, ne? Glaube ich, war der Ligapokal.
Okay, ich verrate es, also was ist, ich verrate es nicht. Ich behalte mal meine Idee für mich. Könnte sehr gut sein, dass es dritte
Tipp. In Tipp 3 behandeln wir wie gewohnt die weiteren Clubs des gesuchten Akteurs. Das wird heute allerdings etwas schwieriger, denn wie ihr sicherlich schon aus den Spielerdaten ableiten konntet, hat er daran doch das ein oder andere Jahr in Hamburg verbracht. Zudem verschweige ich euch diesmal seine außereuropäische Station, um nicht direkt zu viel preiszugeben. Vor seiner Zeit beim HSV verbrachte der gesuchte Spieler zunächst ein halbes Jahr beim VfL Bochum. Nach seiner Hamburger Zeit absolvierte er zudem 2 Spielzeiten bei Eintracht Frankfurt. Vor seiner Bochumer und nach seiner Frankfurter Zeit war er lediglich in seinem Heimatland aktiv, für dessen Nationalelf er 111 Länderspiele bestritt und dabei 13 Tore erzielte.
Ja. Ich glaube, ich habe es auch. Ich habe ihn sogar mal getroffen, wenn es der ist.
Echt?
Ja.
Dann gib mal ab.
Ich würde sagen, Mehdi Madawikir.
Jo, würde ich auch sagen. Der Tor-Butler.
Ja. Wir haben ihn beim Champions-League-Finale Dortmund gegen Bayern in London haben wir ihn getroffen. Und er lief an uns vorbei und wir so, ey, Mehdi! Und haben noch schnell ein Foto mit ihm gemacht. Und netter Typ, war ganz lustig.
Wir machen erstmal die Auflösung. Nicht, dass es nicht ist, aber ich bin mir auch eigentlich sicher.
Kommen wir zur Auflösung. Gesucht war heute Asiens Fußballer des Jahres 2003. der iranische Flügelflitzer Mehdi Madavekia.
Krass, ne? Iranischer, asiatischer Fußballer. Das ist schon krass, wenn du da irgendwie so vom ganzen Kontinent in dem Jahr der beste Fußballer bist. Also es ist schon irgendwie heftig. Und wie geil ist es bitte bei Madavikia, also, wenn das ganze Stadion
deinen Namen ruft,
ne? Wenn du irgendwie am Ball bist, also genau. Das ist
Der hat ja noch Live-Goal. Stress mit den Behörden bekommen in Deutschland, weil er ja mit mehreren Ehefrauen gleichzeitig verheiratet war. Ja,
völlig. Also, was soll das? Kann man nochmal mit ein paar mehr Frauen verheiratet sein? Ja.
Nee, war wirklich eine Legende. Also auch beim 4-4 damals gegen Juve mit Roy Präger.
Ja.
Schöner Abend.
Herrlich, MC Bot. Da sage ich nur vielen Dank. Das hat wieder Spaß gemacht, das Rätsel. Was haben wir jetzt noch? Wir sind eigentlich mehr oder weniger durch. Würdet ihr jetzt beim Spiel am Wochenende
Paderborn
etwas umstellen gegen Paderborn? Also, Wagnermann noch verletzt wahrscheinlich.
Genau, Jamera wird wieder zur Verfügung stehen. Und weil Paderborn unter Steffen Baumgart eigentlich immer ohne Abwehr spielt, weil die gehen immer voll drauf, volle Offensive. Und die Idee ist ja immer ein Tor mehr schießen als der Gegner. Kannst du durchaus mit Jatta spielen, würde ich riskieren. Und ihn wieder anstelle von Narei auflaufen lassen, weil Narei hat für mich gestern auch wieder leider enttäuscht.
Ja, es haben einige geschrieben, dass er immer die falsche Entscheidung trifft. Wäre nicht das erste Mal. Dafür eine gute Klebe ist immer eine Typico-Wette wert, ne?
Genau.
Dass er trifft so. Muchel, was gleiche Aufstellung oder was ändern oder wie siehst du das?
Ich würde vom Spielerischen her insofern was ändern. Was mich jetzt ein bisschen genervt hat gegen Düsseldorf, waren diese vielen langen Bälle hinten raus. Das ist mir echt extrem aufgefallen. Da waren so viele lange Bälle, also als wenn das eine klare Ansage vorher war. Ja. Und so richtig gefruchtet hat es auch nicht. Deswegen, da würde ich mir hoffen, dass wir das wieder ein bisschen spielerischer lösen. Und ansonsten, ich gerne Onana von Anfang an.
Warum mal nicht wieder, ne? Also
hatten
wir lange nicht und er hat ja auch gut abgeliefert zu Beginn der Saison.
Bei den langen Bällen waren aber richtig geile Teile von Toni Leister dabei. aus dem Fußgelenk, paar mitten in den Lauf. Herrlich.
Also Leicht ist auch schon eine geile Wand mittlerweile hinten.
Ja, also, ist ein Champion. Ich glaube, der führt uns noch nach Europa, der Kollege. Ihr werdet sehen. Vielleicht, ich gucke hier gerade mal parallel die Typico-Wetten. Was glaubt ihr, was ist die Quote auf den HSV zu Hause gegen Paderborn?
Ich glaube, Paderborn hat einen leichten Lauf. Ich würde mal zu Hause auf 1-8 tippen.
1-8?
Ja.
1-8 auf Sieg?
Ich würde auf 1,62.
Es ist 1,75. Also ihr sagt, ihr wart gar nicht so verkehrt. Und ich suche hier verzweifelt die Quote, dass Toni Leistner mal ein Tor macht. Aber
wird die angeboten, ne?
Nee. Wahrscheinlich so niedrig.
Auch,
so wahrscheinlich,
dass ich glaube, dass bei Tipico in der App nur 3 Zahlen möglich sind. Und bei Toni Leistner wäre die Zahl wahrscheinlich 4-stellig. Deswegen ist es nicht möglich, dass hier anzugeben.
Ja, das kann gut sein. Ich habe ja mal immer auf Dennis Diekmeyer gewettet.
Ich glaube, die App, die bietet auch weniger Wetten an als die eigentliche Plattform über Laptop oder PC. Deswegen, da muss
Echt?
Ich, ja, da ist auch mal ein bisschen eingeschränktes Angebot.
Ah, okay, verstehe. Ah, herrlich. Ja, gut, wir werden sehen. Also,
ansonsten wieder auf Doppelpack Terodde. Ich glaube, gegen Paderborn ist das möglich.
Jo, wird mir wieder Zeit für einen Doppelpack.
Ja.
Ne? So langsam enttäuscht er.
Ja, verkaufen.
Ja. Also Samstag, 13 Uhr Anpfiff, wie immer am Samstag geht's los, Heimspiel, Stübi wird Stadionsprecher sein.
Und wir brunchen wieder.
Wir brunchen wieder mit Cocktails und Helbing.
Und Zoom.
Und Zoom, ja. Und schau mal, was passiert. Dann würde ich sagen, bis dann, ja,
nur am Montag, HSV. Ne? Nur der HSV.
Und ganz eventuell sind wir auf Clubhouse nochmal irgendwann, aber das würden wir dann spontan ankündigen.
Ja.
We will see. Bis dann, nur der HSV.
Ciao.